bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Danke, dass ihr uns das auch musikalisch nahegebracht habt. In Kontakt zu kommen mit dieser Überzeugung, das könnte in diesen Tagen ja eine besondere Bedeutung haben. Gott als unser guter Hirte. Vielleicht muss man das erstmal etwas hervorholen aus der Sammlung tief verankerter Gottesbilder. Wenn nötig, auch etwas abstauben, um neu aufzunehmen, da ist einer, der sich um uns kümmert und für uns sorgt. Vertraut ihr darauf? Ist das euer Grundgefühl? Da ist einer, der sich um mich kümmert und der für mich sorgt? Ist ja gerade durchaus relevant in den Fragen, die einen beschäftigen. Wie wird es weitergehen mit den Einschränkungen in den nächsten Wochen? Wann ist das Leben endlich wieder normal? Und wie wird sich diese Lockdown-Erfahrung langfristig auswirken? Bei den Kindern und Jugendlichen, bei den seelisch Verwundeten, bei den Ängstlichen. Wir wissen es nicht, wie das sein wird. Aber wir hören heute von diesem guten Hirten, der mit uns geht und der für uns ist, egal was kommt. Und wenn einen dieser Zuspruch im Herzen erreicht, dann bringt er Zuversicht mit rein in unseren Gefühlscocktail, in das, was in uns ist an Emotionen, diese Mischung, mit der wir uns gerade wahrscheinlich die meisten eher rumschlagen. Bei mir ist das so, dass da eine Menge Emotionen sind, mit denen ich mich gerade eher rumschlagen muss, die ich lieber nicht hätte. Und wenn dann etwas reinkommt von dieser guten Nachricht, dass Gott unser guter Hirte ist, dann kann sich etwas Vertrauensvolles, etwas Gelassenes, vielleicht sogar etwas Fröhliches in unseren Corona-Blues ausbreiten. Unabhängig davon, wie viel einem dieses Bild vom guten Hirten erstmal so auf den ersten Blick sagt. Für manche vielleicht etwas abgegriffen, für manche vielleicht auch fragwürdig. Aber ich glaube, es lohnt sich, gerade dann das zu vertiefen. Und deshalb möchte ich mit euch heute darauf schauen, worauf dieses Bildwort eigentlich aufbaut. Es stammt natürlich aus der nomadischen Lebenswelt der Menschen damals, klar. Und es ist aber auch für uns verständlich, spricht auch uns noch an, weil es so ein archetypisches Bild ist. Das hat sich tief eingebrannt in unser kulturelles Gedächtnis. Wir können damit was anfangen, auch wenn sonst Hirten in unserem Leben sehr selten vorkommen. Aber warum ist der Hirte eigentlich so ein passendes Bild für Gott? Für diesen Absoluten, für diesen Ewigen, für diesen Gott, der manchmal auch weit weg scheint. Für manchen vielleicht gerade auch in dieser Zeit. Für diesen Gott, dessen Angesicht Mose nicht sehen kann, ohne zu sterben. Rüdiger Franz hatte an Palmsonntag über diese Erzählung aus Exodus 33 gepredigt. Mose darf da auf dem Gottesberg in einer Felsspalte stehen und Gott geht an ihm vorüber und er kann ihn von hinten sehen, er kann hinter ihm hersehen. Aber das Angesicht Gottes, worin man ihn erkennt, das kann er nicht sehen. Das ist nicht möglich für einen Menschen. Da begegnet uns im Alten Testament ein tiefes Wissen davon, dass wir zwar über und mit Gott reden und dass wir ihn anbeten können, aber dass er geheimnisvoll bleibt und dass er größer ist, als unsere Gedanken das überhaupt fassen können und unsere Worte das ausdrücken können. Es sind immer nur Metaphern, die uns etwas von ihm nahe bringen, wie diese Metapher vom guten Hirten. Aber diese Metaphern reichen ja nie aus, auch gemeinsam reichen sie nie aus, um Gottes Wirklichkeit zu beschreiben. Wie sollte uns das auch gelingen? Und doch steht da direkt nach dieser Szene mit Mose in der Felsspalte eine Beschreibung des Wesens Gottes. Bezeichnenderweise in der Form der Selbstbeschreibung. Es ist Gott selbst, der hier etwas über sich sagt. Und der Herr ging an ihm vorüber und rief: der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, von großer Güte und Treue. Der Güte bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkeln bis zur dritten und vierten Generation. Mir geht es heute vor allem um einen zentralen Punkt dieser im Alten Testament ja oft aufgegriffenen Gnadenformel. Ein Gott von großer Güte. Ich habe das eben noch nachgeschoben, weil hier in der Zürcher Bibel Gnade steht. Da steht Dieses Wort wird oft mit Gnade übersetzt, sage ich gleich was zu. Es ist das hebräische Wort Chesed. Es wird immer wieder gebraucht, um Gott zu loben, um sein Wirken in dieser Welt zu beschreiben. Es steht im Alten Testament rund 250 Mal. Nicht nur für Gott, auch für die Menschen untereinander, aber auch immer wieder und sehr viel von Gott. 127 Mal davon steht es in den Psalmen. Im Schnitt taucht dieses Wort also fast in jedem Psalm auf. Es hat Bedeutung. Aber welche Bedeutung? Chesed wird übersetzt als Gnade, aber das ist eigentlich zu klein. Wir denken bei Gnade schnell an Vergebung. Aber bei Chesed geht es nicht speziell darum, dass wieder etwas wieder in Ordnung gebracht wird, was schiefgelaufen ist und Schuld bereinigt wirkt, sondern Chesed meint erstmal so eine positive Grundhaltung zum Mitmenschen. Hat was zu tun mit Freundlichkeit, mit Großherzigkeit, die sich aber dann nicht nur in einem wohlmeinenden Blick erschöpft, sondern sich immer auch in einer guten Tat auswirkt. Es geht um Güte, die in einer konkreten Situation greifbar geschieht und die mehr als selbstverständlich wäre. Also nicht nur bei all die denjenigen vorlassen, der da mit einer Dose Cola vor einem, hinter einem steht und schon so Fragen guckt, ob er jetzt vielleicht mal vor darf, sondern dann auch noch direkt die Mutter mit dem vollen Einkaufswagen und zwei nervenden Kindern auch noch vorlassen. Das ist Chesed im Kleinen bei Aldi. Nicht das Erwartbare, nicht das, was man natürlich selbstverständlich macht. Und deshalb hat Chesed so etwas Schöpferisches, etwas ins Leben Rufendes. Zum Beispiel die Freude der Mutter. Die hat nicht damit gerechnet an der Kasse. Und dann entspannt sich vielleicht ein nettes Gespräch. Es gibt eine entspannte Stimmung, während man da ansteht, wo sonst immer nur so eine wortlose Geschäftigkeit ist. Chesed setzt etwas in Gang. Es ist ein Verhalten, das mit Leben erfüllen kann und oftmals überhaupt erst Gemeinschaft hervorruft. Chesed ist schöpferische Güte. Und das klingt schon nach Gott, dem großen Initiator des Guten. Wenn in der Bibel von Gottes Güte die Rede ist, erscheint das oft dann auch zusammen mit der Treue. So auch hier in Exodus 34. Das heißt, da geht es dann auch nicht nur darum, um eine einmalige Handlung, sondern auch darum, etwas dauerhaft am Leben zu erhalten. Chesed ist anderen freundlich gesinnt und ruft deshalb Gutes ins Leben und hält es lebendig. Chesed ist auch eine Beziehung zum Beispiel, liebevoll zu pflegen, sich andauernd um einen Menschen zu kümmern. Und wenn hier gesagt wird, dass Gott von solcher großen Güte ist, dann beschreibt das also zugleich sein Wesen, aber auch sein Handeln. Der lebendige Gott ist einer, dessen Wesen und Wirken durchdrungen sind von Freundlichkeit, von gutem Wollen, von Leben fördern. Wir erfahren hier in dieser Selbstbeschreibung, aus dem Inneren heraus treibt ihn seine Güte an, Gutes hervorzubringen. So wie in der Schöpfung. Alles, was Gott geschaffen hat, ist ein Zeichen seiner großen Güte. Jeder Fisch im Wasser, jede Blume, die im Frühling neu aus der Erde wächst, jedes Gebirgsmassiv ist ein Zeuge seiner Güte. Sie wirkt in all den biologischen, den chemischen, den geologischen Prozessen, die wir erforschen und die wir beschreiben können. Hinter ihnen steckt als Ursache die Güte Gottes. Und deshalb besingen die Psalmen Gott als Schöpfer, und wir tun das ihnen nach, mit unseren Liedern auch, nicht so sehr, um zu beschreiben, wo die Welt herkommt, sondern weil sich in der Existenz der Welt zeigt, mit was für einem Gott wir es da zu tun haben. Nämlich einem, der von großer Güte ist, der Gutes will und tut. Auch für dich. Der Leben schafft und der erhält. Und das ist für die Psalmen beim Schöpferlob ganz klar, dass es nicht nur bei der Entstehung des Lebens um die Güte Gottes geht, dass die da mit hineinwirkt, so als wäre die Welt in einem Produktionsprozess irgendwie in der Fabrik entstanden und wenn sie dann fertig ist, kommt sie aus der Fabrik und läuft dann alleine weiter. Nein, so wird das nicht gedacht, sondern Gott ist als gütiger Schöpfer in der Welt aktiv.
Die Gute Nachricht Bibel übersetzt Psalm 33, Vers 5 passend: Von seiner Güte lebt die ganze Welt. Gottes Güte, sein liebevolles aus sich herausgehen, das ist nicht nur der Anfang von allem, sondern das steckt in jedem lebendigen Detail der Schöpfung. Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. So ist die wörtliche Übersetzung dieses Psalmverses. Die Erde ist voll oder erfüllt von der Güte des Herrn. Gott ist mit seiner Güte überall, weil er aus ihr heraus geschaffen hat und erhält. Wenn man diesen Blick hat, dann ist es gar nicht schwer, Gottes Güte zu entdecken. Sie ist sichtbar und sie ist wahrnehmbar in all den Menschen und Tieren und Pflanzen, in der Photosynthese, in dem neuen Leben, das im Komposthaufen steckt, in den Fluten und den Winden, in den Felsen und den Elementen, in jedem Regentropfen, in jedem Sonnenstrahl steckt etwas von der Güte Gottes. Alles erfüllt von Gottes Güte. Aber diese Güte begegnet uns auch in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Für uns natürlich in Jesus Christus, in dem die Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen ist. Diese wunderschöne Beschreibung, was da passiert ist. In Christus ist die Menschenfreundlichkeit Gottes, die Güte Gottes erschienen. Und wenn wir zurückgehen ins Buch Exodus, dann hat Israel dort am Gottesberg ja genau das auch erfahren, die Güte Gottes. Es ist eine angespannte Situation, als Mose so lange auf dem Berg war. Die Israeliten, die glauben, dass sie besser nicht mehr auf ihn warten. Sie sagen, ich finde es sehr schön formuliert, dieser Mose, dieser Kerl, der uns da aus Ägypten rausgebracht hat, wir kannten ihn gar nicht so genau. Wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Und sie bringen Aaron dazu, das goldene Kalb zu gießen, und sie verehren es als Gott. Und dann kommt Mose vom Berg herunter, er trägt in den Armen die beiden Tafeln mit den 10 Geboten, auch das ja ein Zeichen der Güte Gottes, dass er ihnen Regeln zum gelingenden Leben mitgibt, anvertraut, prägend bis heute für viele Versuche, eine gerechte menschliche Gesellschaft aufzubauen. Diese Zeichen der Güte Gottes hat Mose dabei, und er muss sehen, die hatten nicht genug Geduld zu warten. Und sie beten einen anderen Gott an. Und Mose ist außer sich, er zerschmettert diese Steintafeln, noch bevor er das Treiben und das goldene Kalb beendet. Und natürlich steht die Frage an dieser Stelle im Raum, wie wird es weitergehen mit Gott und diesem untreuen Volk? Ist das jetzt nicht alles aus? Und es wird erzählt, nein, es ist nicht alles aus. Denn Gott ist von großer Güte und Treue. Er lässt nicht ungestraft, aber seine Güte, die ist so viel größer. Seine Güte, die hängt nicht ab von dem, was Israel, sie hängt nicht ab von dem, was wir tun. Sie macht ihn aus. Und deshalb wird sein Zorn, von dem im Alten Testament auffällig menschlich berichtet wird, schnell vergehen. Er wird weiter für dieses Volk sorgen. Und wunderschönes Zeichen dafür sind diese neuen Gesetzestafeln. Direkt vor den Versen dieser Selbstoffenbarung Gottes wird das berichtet, dass er dem Mose sagt, mach 2 neue Tafeln. Gott lässt das Volk nicht allein damit, wie sie gut zusammenleben können, wie sie die Gesellschaft organisieren können, wie sie auch vor ihm verantwortlich leben können. Seine Güte wird weiter in konkreten Situationen sichtbar, greifbar. Ganz so, wie es in der Gnadenformel als Beschreibung Gottes für alle Zeiten festgehalten ist. Er ist von großer Güte und Treue. Deshalb passt dieses Bild vom guten Hirten so gut zu diesem ewigen Gott. Er ist einer, der weiter für sein Volk sorgt. Er sorgt für seine Menschen. Seine Güte hat kein Ende. Sie ist neu jeden Morgen, heißt es in Klagelieder 3. Und wenn wir an diesem Hirtensonntag jetzt also auf diese Spur der Güte Gottes gesetzt werden, dann ist ja die Frage, wo und wie erleben wir selber diese Güte? Grundsätzlich und auch besonders in dieser Zeit. Das könnten wir im Dauerlockdown ja gut gebrauchen, die Güte Gottes in der Welt und in dem eigenen Leben zu entdecken. Es würde uns Zuversicht und Gelassenheit geben. Wo und wie erleben wir also die Güte Gottes? Ich glaube, wir erleben sie viel mehr, als wir wahrnehmen. Und ich denke, im Moment schiebt sich sehr viel davor, vor diese Güte Gottes. Und es ist gut, wenn wir in die Psalmen gucken und uns von den Psalmen wie von einer Art Schule des Wahrnehmens einige Hinweise geben lassen, wie wir denn die Güte Gottes entdecken können. Denn die Güte Gottes, die kommt nicht lärmend um die Ecke. Sie ist da, aber ich glaube, es ist wichtig und nötig, dass wir uns darauf ausrichten, dass wir hinschauen, weil sie in den Dingen steckt, die uns vertraut sind. Und weil vieles da ist, was sich davor drängt. Deswegen ist dieser Vers, Psalm 33, Vers 5, mir sehr kostbar geworden. Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Sie lässt sich also auch für uns in der Welt finden, an vielen Stellen, in der Schöpfung und in menschlichen Beziehungen, in der Schönheit von Landschaften, in internationaler Zusammenarbeit, in dem Gesang eines Vogels, in dem Gespräch mit vertrauten Menschen, in einem Gedicht, in dem Mut zu gesellschaftlichen Aufbrüchen und in dem Streben nach einer gerechteren Welt. In all dem steckt die Güte Gottes. Die Güte Gottes ist da. Sie spricht aus allen Dingen. Unser Problem scheint mir zu sein, dass für uns vieles stumm geworden ist, dass es nach und nach stumm geschaltet wurde, was von der Güte Gottes erzählt. Ich finde es sehr zutreffend, was der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt für unsere Zeit, für unsere Welt, schon ganz ohne Corona. Und ich glaube, Corona hat das nochmal verstärkt, auch gar nicht mit Blick auf den Glauben. Aber er beschreibt die Moderne als den Versuch, sich die ganze Welt verfügbar zu machen. Alles im Griff zu haben, alles zu kontrollieren, zu messen und zu steuern. Und er sagt, weil wir das machen und weil wir damit recht weit fortgeschritten sind in vielen Stellen und weil das unser Denken bestimmt, deswegen ist die Welt verstummt für uns und sie wird grau und farblos. Ich finde, das ist auch eine geistlich oder für das Geistliche wertvolle Analyse. Wir sehen vieles, worin wir die Güte Gottes erkennen, nicht mehr. Und stattdessen sehen wir anderes. Wir sehen die Nachrichten, in denen der Fokus immer auf das Negative gerichtet ist oder sehr oft. Wir sehen die Viren, wir sehen das Streben nach Macht, wir sehen menschliche Zerstörung und Gewalt, von denen die Erde auch voll sind. Natürlich ist das auch da in dieser Welt. Das würde der Psalter ja auch gar nicht bestreiten. Aber er leitet uns an, trotzdem auf die Güte zu schauen. Im persönlichen Leben sind wir oft getrieben. Wir sehen, was uns fehlt, was noch erledigt werden sollte. Wir sind total beschäftigt und oft gar nicht offen, uns von der Schönheit berühren zu lassen. So verschwindet für uns leicht all das, was aus der Güte Gottes kommt. Also ist es eine Frage am Ende, wie wir in der Welt sind, mit welchem Blick, mit welcher Haltung, womit wir uns umgeben. Ob wir lernen wollen, unsere Sinne so auszurichten, dass sie die Güte Gottes in der Welt wieder mehr bemerken. Ich glaube, das würde unser Leben glücklicher machen, grundsätzlich und erst recht in dieser Zeit. Es würde uns auch gelassener machen mit Veränderungen, mit Verzichten müssen, mit schwierigen Zeiten. Ein wichtiger Wahrnehmungshinweis: Die Erde ist doch voll von der Güte des Herrn. Ein weiterer Wahrnehmungshinweis, der steckt für mich in den ersten Versen aus Psalm 33, lest das gerne nochmal nach, wo wir aufgefordert werden, mit hineingenommen werden, dem Herrn zu jubeln und ein neues Lied zu singen. Das fehlt uns im Moment ja ungemein, zusammen zu singen. Es fehlt auch, um das Gute wahrzunehmen. Im Loben richten wir uns aus auf das Gute, das Gott schenkt. Und ich vermute, die wenigsten von uns haben dafür bisher einen Ersatz sich gesucht, für das gemeinsame Singen hier im Gottesdienst. Es wäre vielleicht ganz gut für die restliche Pandemiezeit, sich da bewusst einen Ersatz zu suchen. Nicht nur abwarten, dass es endlich vorbeigeht, sondern Formen zu finden, wie wir Gott auch ohne Gesang im Gottesdienst loben können in unserem Leben. Wie wir uns betend ausrichten können auf das Gute, das er uns schenkt. und auch auf ihn selber. Auf diesen großen Gott, der mit seiner Güte noch genauso in der Welt ist und in Christus nahe gekommen ist, wie damals. Vers 22 von dem Psalm 33 heißt, deine Güte, Herr, sei über uns, denn wir harren auf dich. Wir richten uns aus auf dich. Wir warten, dass du uns begegnest, dass du zu uns redest. Das klingt ja total banal. Die Güte Gottes erleben wir in unserem Leben, indem wir uns auf ihn ausrichten, indem wir ihm vertrauen. Vielleicht auch in dieser Zeit, wo sich alles neu sortiert, neue Formen einüben, zu beten, zu schweigen, über Gott nachzudenken, anderen von ihm zu erzählen und uns von seiner Güte anstecken zu lassen. Das weckt unsere Lebenskräfte, anders als die neuesten Corona-Nachrichten. Es tut uns gut, bewusst in und aus dieser Güte zu leben und uns von ihr beschenken zu lassen. Das Tolle ist ja mit der Güte Gottes, und das spürt man in den Psalmen, dass wir sie nicht schaffen müssen. Und wenn wir uns auf sie ausrichten, heißt das auch nicht, dass wir uns da was einreden würden, dass es ja doch was Gutes gibt. Nein, es geht darum, worauf unser Blick gerichtet ist. Die ist ja längst da. Sie erfüllt die Erde. Und wer auf Gott vertraut, den umgibt er mit seiner Güte, heißt es im Psalm 32, Vers 10. Die ist also dann um ihn herum in seinem Leben. Sie bietet einen Raum zum Leben. Sie bietet Schutz und sie beschenkt reichlich. Das drückt Psalm 36, 8 und 9 wunderbar aus. Die möchte ich euch auch nochmal lesen. Wie kostbar ist deine Güte? Götter und Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am Überfluss deines Hauses und am Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Das klingt am Ende schon ganz nach dem guten Hirten, der uns versorgt. Die Güte ist wirklich das, was ihn ausmacht. Und deshalb folgt seine Güte auch denen, die ihm vertrauen, ein Leben lang. Diesen letzten Vers aus dem 23. Psalm, dem Psalm vom guten Hirten, den kennt ihr. Luther übersetzt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Wörtlich steht auch hier, die Güte wird mir folgen. Was für ein schöner Blick am Schluss. Die Güte Gottes ist da. Wir müssen nichts für sie tun. Und sie kommt sogar hinter uns her. Und Gott begleitet uns mit ihr. Amen.